Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin. Wieder mit einer Vielfalt an Themen und Gesprächen, die ich in den vergangenen Tagen geführt habe und aufgezeichnet habe. Viel Spaß damit. Beginnen möchte ich einmal mehr mit dem Thema IBM Watson und künstliche Intelligenz. Watson hat die TV-Zuschauer schon vor 10 Jahren bei Jeopardy überrascht und vor kurzem hat ihm die Zeit und die FAZ einen Artikel gewidmet. Worum ging es in diesen Artikeln? Watson debattiert seit kurzem auch wie ein Weltmeister und mit einem Weltmeister. Im Project Debater diskutierte Watson mit dem Debattierweltmeister Harish Natarajan und der sagte, es fand ich viel anders, als mit einem Menschen zu debattieren. Und in That's Debatable bei Bloomberg TV wurde Watson sogar zum TV-Star. Mit Dr. Wolfgang Hildesheim spreche ich über die im Rahmen von Project Debater entwickelten Fähigkeiten, die nun beispielsweise in Chatbots einfließen, die Fähigkeiten von Chatbots, die IBM für eine Vielzahl von Kunden entwickelt, erweitern. Hier nun unser Gespräch. Hallo Wolfgang.
Hallo Stefan.
Wolfgang, kannst du uns etwas mehr zum Project Debater erzählen? Du bist ja ein gern gesehener Gast hier im Live-Studio, hast sehr, sehr oft über Chatbots gesprochen. Hier geht's aber noch einen Schritt weiter.
Da hast du absolut recht. Erstmal guten Morgen, schöne Grüße hier aus Hamburg. Und das Projekt Debate ist also eine fantastische, sehr beeindruckende Weiterentwicklung von KI-Fähigkeiten, die, wie du es erklärt hast, auch eine logische Weiterentwicklung ist von den Investitionen der IBM im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung. Wir haben ja eben 2012, 2013 mit Jeopardy die Welt beeindruckt, mit Watson damals. Und Watson beantwortete sehr einzelne, komplexe, schwierige Fragen zu allen Bereichen des menschlichen Wissens, zur Wissenschaft, Politik, Sport, Geschichte und so weiter. Und das hat sich jetzt weiterentwickelt, der Werkzeugkasten der IBM, dahin, dass wir heute eben mit Debater zeigen können, dass KI auch auf Weltmeisterniveau wirklich zu einem speziellen Thema debattieren kann. Und was heißt debattieren? Deshalb heißt ja das Projekt auch Projekt Debater. Mein Sohn hier am Gymnasium in Hamburg hatte in der Schule immer Debating. Und da nimmt man sich ein Thema raus. Also wenn Sie das Video zu Projekt Debater sich mal im Internet anschauen wollen, da gibt es zum Beispiel das Thema, soll man die Vorschule und Grundschule mit staatlichen Geldern subventionieren, ja oder nein? Und ein solches Thema bekommt dann eben die eine Gruppe in der Klasse der Schüler und die andere und sie müssen dann in 3 Runden, Rebuttals nennt sich das auf Englisch, gegeneinander antreten und sich überzeugen von der Position. Und bei Projekt Debater übernimmt jetzt die eine Position, die KI, also eine Software, die vollständig unabhängig vom Internet, vollständig unabhängig auch von irgendwelchen Eingriffen, am Anfang der Debatte dieses Wettbewerbs ein Thema bekommt, eben das eben der Subventionierung der Schulen. Und dann hat sowohl der Weltmeister, du hattest ja schon angesprochen, eben der Harish Natarajan, als auch eben Projekt Debater 15 Minuten Zeit, das vorzubereiten. Und dann geht die Diskussion los und jeder muss seine Argumente zu vortragen und aufeinander eingehen. Und das kann man sich eben anschauen. Das funktioniert überraschend gut. Und ich empfehle jedem mal auf YouTube unter Projekt Debater mal zu googeln und sich das live anzuschauen. Ich habe da auch verschiedene Vorträge mal zugehalten beim KI-Handelsplattforum. Zum Beispiel, wenn das jemand mit Kommentaren und Erklärungen haben möchte, gibt es da auch schöne Filme. Also es ist ein super Projekt und die nächste Weiterentwicklung von Sprachverarbeitung in Richtung auf eine KI, die mit einem über Themen sprechen kann, Stefan.
Du hast jetzt sehr schön auch erläutert, wie wir eigentlich vom Chatbot, wo Informationen mehr oder weniger abgefragt waren, so einer mehr interaktiven, dynamischen KI kommen, die eben in der Lage ist zu debattieren. Warum kann Project Debater, warum kann diese Funktionalität so gut diskutieren?
Ja, du sagtest das ja schon, Chatbots, das ist ja ein Thema jetzt seit 3, 4 Jahren, wo eben künstliche Intelligenz in Form von Intenterkennung reinkommen, dass also weitere Sprachräume bestimmte Themen erkennen und der Computer dann zum Beispiel gut erkennt, er will jetzt zum Beispiel sein Passwort resetten, da kann er sagen, Kennwort vergessen oder Passwort vergessen, Passwörter. Plural, Singular, gibt verschiedenste Möglichkeiten, das auszudrücken und die Anwendung erkennt dann, er will eigentlich hier sein Passwort resetten. Und die Software an sich ist aber semantisch strohdumm und das war jetzt der Trend der Chatbots. Dies ist jetzt weiterentwickelt worden, dahingehend, dass wenn man so ein Thema hat, wie eben zum Beispiel Subventionierung von Schulen, dass man in die KI eine große Anzahl von Veröffentlichungen an Texten, Richtlinien, Schulrichtlinien, Forschung über Bildung injiziert. Das ist also quasi die Datenbereitstellung, ohne die das nicht geht. Und dann prozessiert Project Debater in 4 verschiedenen Ebenen diese Daten. Zuerst werden sie also indiziert, Metadaten erstellt, sind das jetzt solche Worte mit verschiedenen Eigenschaften und Konzepten werden Metadaten erstellt. Dann die nächste Ebene ist so das sogenannte Key Point Extraction, dass die Project Debater versteht, welche Hauptargumente werden hier eigentlich vorgebracht zu den einzelnen Themen. Die werden dann statistisch auch ausgewertet, also sie werden auch bewertet und man sagt, das ist ein Argument dafür, das ist ein Argument dagegen, hier das gleiche Argument dagegen, noch eins dagegen, hier eins dafür. Das nennt man Key Point Extraction. Das ist ja jetzt auch in der Form, auch in unserer neuen Software Watson Debater, kann das jeder sofort live auf der Frankfurter Cloud ausprobieren, ist also schon in unseren Standardprodukten drin. Und dann wird aus diesen Key Points eine sogenannte Argumentation entwickelt. Das nennt man so schön Narrative Generation. Also die Argumentation wird geplant, in welcher Reihenfolge bringe ich welches Argument vor, welches Argument bezieht sich auf welches Gegenargument. Das nennt man Narrative Generation, das ist also die dritte Ebene. Und dann die vierte ist das User Interface, das Hören, dass auch die Software versteht, wovon hat jetzt der Harish Natarayan geredet. Wann ist er dran? Wo muss er reagieren? Also diese ganze Mensch-Maschine-Interface, das sehen Sie sehr schön eben in dem Video, diese schwarze Säule mit dem bewegten Logo und der sympathischen weiblichen Stimme. Das ist eben die Ebene 4, die dann das Narrative ausgibt. Und diese 4 Ebenen, diese 4 Fähigkeiten bauen wir eben in unserer Watson Discovery-Lösung ein und die Keypoint Extraction, auch Summary Generation, sind neue, sehr coole Features drin und da ermunte ich jeden KI-Begeisterten, das mal auszuprobieren. Stefan, das war also sehr, sehr einfach, direkt einfach IBM Cloud eingeben und los geht's.
Nun geht es eben einen Schritt weiter, was du sehr schön und sehr plastisch auch formuliert hast mit diesen 4 Ebenen. Die Interaktion, das Reagieren auf wirklich dynamische Fragen, die gestellt werden. Welche konkreten Anwendungsszenarien gibt es, auch jetzt gerade in den Zeiten von Covid-19? Wo gehen wir hin?
Das kann man eben nutzen jetzt in zum Beispiel dem Voice of the Crowd Use Case. Also wenn man die Meinung und die Einschätzung, die Gefühle von einer großen Anzahl von Menschen live und schnell auswerten möchte, dann geht das mit ist das einer der aktuell gepushten Use Cases für Project Debater. Und du sprachst das ja selbst an am Anfang. Lieber Stefan, That's Debatable auf Bloomberg TV findet regelmäßig eben eine Fernsehsendung statt, wo eben weltweite Experten zu bestimmten Themen befragt werden. Zum Beispiel soll der weltweite Reichtum umverteilt werden von Reich zu Arm. Gibt es eine super Diskussion auch mit Varoufakis, dem ehemaligen griechischen Minister. Und da eben wird auch Project Debater in die Fernsehsendung live eingebunden und fasst die das Feedback, die Meinung der Zuschauer live zusammen und dann sieht man genau, wie viele Leute sind eigentlich dafür, wie viel dagegen, was sind die Hauptargumente, warum man vielleicht Vermögen umverteilen sollte, warum man es vielleicht nicht umverteilen sollte. Das ist also hochinteressant und eine extrem gutes Werkzeug, um eben solche Fernsehsendungen noch irgendwie faktischer zu machen und eben die Zuschauer mit einzubinden. In deutschen Fernsehsendungen werden ja auch häufig zu Umfragen eingebunden, aber eben nur einzelne Stimmen. Zum Beispiel bei Harte aber fair geht ja immer der Journalist zu der Frau, die dann Social Media vorliest. Ja, that's debatable, so heißt ja die Lösung für die TV-Show, kann das eben live machen für tausende von Meinungen gleichzeitig. Das ist also der eine, Voice of the Crowd. Das andere ist, dass man eben auch große Datenmengen gut auswerten kann, in der Finanzanalyse bei Banken und Versicherungen, für Marketiers, so dass man dann schnell einen Überblick bekommt über Meinungsräume und Wissensräume mit diesen neuen semantischen Search Features, eben Keypoint Extraction, Narrative Generation. Das sind die beiden Dinge, die wir aktuell hier auch verfolgen.
Wolfgang, wenn ich jetzt bitten dürfte, ich weiß es nicht ganz so einfach, in die Glaskugel zu schauen, wie wird uns künstliche Intelligenz, wie werden uns die verschiedenen Fähigkeiten, es sind ja verschiedene Fähigkeiten, die da zur Verfügung gestellt werden, wie werden uns die verschiedenen Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz in Zukunft überraschen? Was ist denn aus deiner Sicht in den kommenden Jahren noch zu erwarten?
Ja, wie gesagt, wir merken das ja in der Corona-Zeit, dass die Digitalisierung der Art, wie wir leben und arbeiten, beschleunigt ist. Guck mal, heute nach einem Jahr Corona macht jeder Zoom und Webex und man arbeitet vom Homeoffice. Das hat sich ja dramatisch beschleunigt. Und genauso werden eben die rein digitalen Geschäftsmodelle in allen Industrien, nehmen wir zum Beispiel Autoversicherungen, die Hook24, ein sehr, sehr digitales Geschäftsmodell, mit wo die allermeisten Sachen probiert werden, vollautomatisch zu machen. In solchen Umfeldern werden eben smarte Assistenten entstehen und digitale Prozesse, die vollautomatisch eben Produkte beraten, informieren, verkaufen, servitieren, anpassen. Und die Unternehmen, die das hinbekommen, werden gewaltige Vorteile haben. Das ist ungefähr so wie eben damals das Internet, dass dann irgendwann bestimmte Firmen aufwachen und sagen, oh, ich habe den Internet-Trend verpasst, verschlafen, habe einen Nachteil. Und andere haben die ganze Zeit das weiterentwickelt und haben dann plötzlich Prozesse vollautomatisch am Laufen, sprachbasierte, wie wir sie eben gezeigt haben, über Infobots, smarte Assistenten. Und hier ist natürlich für Deutschland ganz, ganz entscheidend, dass wir hier auch mit ganz vorne dabei sind, dass wir eben die deutschen Unternehmen, die deutsche Sprache auch am besten verarbeiten können. Man mag sich da gar nicht vorstellen, was passiert, wenn jetzt ausländische Firmen vielleicht die deutsche Sprache besser verarbeiten können wie unsere eigenen Firmen. Hier ist, sagen wir mal, die Investitions- und Innovationskraft der deutschen Firmen oft auch relativ langsam. Es gibt also andere europäische Banken, die jetzt zum Beispiel schon 50 bis 100 verschiedene smarte Assistenten im Einsatz haben. Und da sind wir tendenziell zu langsam. Das spürt man ja auch in der Corona-Krise, dass Deutschland ja durch so eine Gründlichkeit und Risikovorsicht hier tendenziell langsam ist. Da wird es also richtig boomen. Ein zweites Feld ist eben das Umfeld auch der Computer Vision, dass die Computer sehen lernen und Dinge erkennen und immer genauer erkennen, was man auf Bildern hat oder eben in der Umwelt hat, Objekte auf Erkennung, Segmentation. Und diese Dinge werden auch in verschiedene Techniken und Lösungen einfließen, sodass sie dann userfreundlicher, schneller und bequemer werden. Das sind also zwei Dinge, die man unbedingt verfolgen sollte als Unternehmen oder Gruppe oder Universität, wenn man vorne mit dabei sein will, Computer Vision und NLP.
Ja, herzlichen Dank, Wolfgang, für die wie immer erhellenden Aussagen, Insights in das Thema künstliche Intelligenz. Mir ist bei deinem Schlusswort quasi aufgefallen, auch das Beispiel, das wir vor einigen Tagen hier im Live-Studio hatten, proaktive Verwaltung, das Projekt von Fortis in der IBM in München, wo es eben um die Verwaltung geht, genau solche Infobots im Self-Service den Bürgerinnen entsprechend Dienste zur Verfügung stellen können. Also wir denken nicht nur über die Unternehmen nach, wir denken auch über die öffentliche Verwaltung nach, gerade vielleicht auch, weil dort eben noch enormer Verbesserungspotenzial ist. Wolfgang, herzlichen Dank. Bis bald mal wieder mit den nächsten Projekten, die du uns vorstellen wirst. Bleib gesund. Bis dann.
Danke sehr, Stefan. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vielen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße aus Hamburg.
Und jetzt kommen wir zur heutigen Presseschau. Ich habe wieder drei Meldungen, drei Themen herausgesucht. Es ist wieder Zeit für die Quartalsergebnisse. Und auch die IBM hat ihre Quartalsergebnisse entsprechend veröffentlicht. Das wurde insgesamt sehr positiv aufgenommen. Und auch die FAZ Sharebaums Börse hat das zum Anlass genommen, sich mal wieder mit der IBM auseinanderzusetzen, sie genauer anzuschauen. Das Cloud-Geschäft verspreche zunehmend Erfolge, so das Intro des Artikels, mehr im ausführlichen Beitrag vom 23. April online oder in der gedruckten Ausgabe. Im Gespräch mit Wolfgang habe ich auch schon den Talk mit Peter Kuhn von Fortis und Felicitas Müller vom Watson Center in München angesprochen, die beide zusammen Lösungen für die proaktive Verwaltung schaffen. Passend dazu der Bericht von B24 zu KI. Bayerns Betriebe nutzen die Chancen nicht. Könnten wir eben entsprechend ergänzen. Bayerns Verwaltung nutzen die Chancen hoffentlich noch nicht. Im Beitrag wird auch die Chefin des Watson Centers, Andrea Martin, zum Vorzeigeprojekt Simon, der KI auf der internationalen Raumstation, entsprechend erwähnt. Und dann mein letzter Bericht in der Presseschau. Es dreht sich wieder um das IBM Watson Center, um den Earth Day. Das IBM Watson Center wurde zu diesem Tag illuminiert. Man konnte eben die Schrift lesen. Es ging um Nachhaltigkeit. Und das ist auch eine ideale Überleitung zu meinem Gespräch mit Andreas Moser. Schauen Sie zu, hören Sie rein. Fast jeder kennt den Second-Hand-Laden um die Ecke, wo man gebrauchte Kleidungsstücke kaufen kann. Das Thema Gebrauchtwagen sorgt sicherlich auch für Erheiterung. Man will kein neues Auto kaufen, sondern einen Gebrauchtwagen kaufen. Doch wer weiß, dass sowas auch bei Computer-Hardware entsprechend existiert. Und das schon seit Jahren. Seit Jahren gibt es einen Markt für gebrauchte Hardware. Der andere wird vielleicht wissen, dass sowas für private Geräte, für Notebooks gibt. Doch wem ist gegenwärtig, dass gebrauchte Hardware auch im Business-to-Business-Bereich in der professionellen IT durchaus ein Thema sind, und zwar unter dem Aspekt Nachhaltigkeit für pre-owned Hardware, aber auch unter anderen Aspekten. Und welche Anwendungsfälle und welche Vorteile und welche Möglichkeiten solche pre-owned Hardware bietet, das bespreche ich mit Andreas Moser. Andreas leitet den Bereich IBM Global Financing für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und er und sein Team beschäftigen sich mit der Rücknahme, der Wiederaufbereitung und der Entsorgung für ausgesonderte IT-Assets. Hallo Andreas.
Hallo Stefan.
Andreas, das Thema Secondhand-IT für den Business-to-Business-Bereich, ich habe es ja gerade gesagt, ist nicht jedem gegenwärtig. Wir nennen es Refurbishing. Warum ist das Thema denn gerade jetzt für Unternehmen so relevant? Warum ist es noch wichtiger geworden?
Ja, vielen Dank für die Frage, Stefan. Vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Der Bereich Second-Hand-IT oder wie man ja auch sagt, Pre-Owned Equipment, ist für Unternehmen aus vielerlei Hinsicht wichtig. Zum einen gibt es ganz klare wirtschaftliche Interessen wie Kosteneffizienz, die zu berücksichtigen sind. Denn nicht jedes IT-System muss unbedingt immer den alleraktuellsten Stand der Technik repräsentieren. Und zum Zweiten, aber natürlich auch heute gerade umso wichtigeren Thema, ist die Nachhaltigkeit ein entscheidender Vorteil von Pre-Owned Equipment. Man hat in einer Statistik einer UNO-Gesellschaft festgestellt, dass jedes Jahr circa 2 Millionen Tonnen an Elektroschrott hinzukommen. 2 Millionen Tonnen, eine riesige Zahl. Wenn hieraus durch gebrauchte IT, durch Pre-Owned Equipment dieser Berg etwas reduziert werden kann, ist es ein Riesenerfolg für die gesamte Menschheit und für die Erde, auf der wir leben. Deswegen ein sehr, sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht.
Zwei ganz, ganz wichtige Aspekte, Vermeidung von Elektroschrott. Und wie du es gesagt hast, und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, nicht für jede Anwendung braucht man immer die neueste Hardware, den neuesten Speicher. Da tut es durchaus auch mal wer braucht IT? Und wir haben ja auch jetzt gerade in Covid-19-Zeiten, in Zeiten des Lockdowns erlebt, dass die Nachfrage auch aus besagten oder bekannten Gründen nach gebrauchter IT entsprechend befeuert wurde, dass sie nochmal stärker geworden ist.
Ja, absolut. Und wie du es schon sagtest, also nicht nur die Wirtschaftlichkeit, auch die Dringlichkeit ist ja auch manchmal ein Thema. Und das hat man bei Covid auch sehr, sehr schön gesehen. Manchmal ist es eben einfach wichtiger zu sagen, ich habe ein gebrauchtes System sofort als ein neues System erst in Monaten. Was bedeutete das bei Covid? Wir erinnern uns alle wahrscheinlich sehr leidvoll an den März des letzten Jahres, als wir ins Homeoffice wechseln mussten. Und nicht nur wir als IBMer, sondern ja sehr, sehr viele Menschen in Deutschland. Das hatte eine gravierende Auswirkung auf die IT. Die Bandbreiten, die benötigt wurden, waren deutlich größer. Die Rechenkapazitäten, die Speicherkapazitäten, all das hat im Prinzip die Unternehmen für ein großes Problem gestellt. Wo bekomme ich diese Kapazitäten schnell und kosteneffizient her? Pre-owned Equipment, gebrauchte Maschinen, waren da oft eine gute Lösung. Denn die IT-Leiter hatten damit die Sicherheit, dass sie sich nicht an neue Systeme gewöhnen mussten, sondern quasi auf den alten Stand der Technik, dem gewohnten, eingeführten Stand der Technik operieren konnten. Schulungsmaßnahmen, Anpassung von Legacy-Systemen, all diese Dinge entfielen dadurch. Damit natürlich eine super Sache. Jetzt hoffen wir natürlich allesamt, dass Covid sehr bald zu einem guten Ende führt und dass sich eine Situation, wo viele Leute plötzlich ins Homeoffice müssen, nicht wiederholt. Trotzdem, glaube ich, zeigt dieses Beispiel sehr schön, dass es eben in der Wirtschaft und in unserer komplexen Welt immer wieder Ereignisse geben kann und geben wird, in denen gebrauchtes Equipment sehr, sehr viel Sinn macht, weil ich schnellere Reaktionszeiten und effizientere Lösungen finde.
Und es ist natürlich auch nachhaltiger. Wir haben es ja auch in unserem Gespräch schon entsprechend erläutert. Nun haben wir hoffentlich das Interesse der Zuschauerinnen entsprechend an der gebrauchten Hardware, an Servern, Speichern und anderen Teilen der IBM entsprechend geweckt. Eine Hardware, die entsprechend auch aufgearbeitet wird. Welches Angebot hat denn die IBM konkret für den Bereich zurückgegebener Hardware?
Ja. Die IBM hat jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich. Vielleicht überraschend, aber seit über 30 Jahren machen wir eine Wiederaufbereitung von pre-owned equipment, also von Maschinen, die von unseren Kunden zurückgegeben wurden. Der B2B-Bereich ist damit dem Consumer-Markt hier ein gutes Stück voraus. 99% der IBM-Hardware wird im Übrigen aufbereitet, recycelt und anschließend wieder eingesetzt für unsere Kunden. Innerhalb des Geschäftsbereiches GARS, Global Asset Recovery Service, der sich bei uns in Global Financing um die Wiederaufbereitung kümmert, werden hier immer Originalteile verwendet der IBM für die Wiederaufbereitung. Es wird nach zertifizierten Methoden gearbeitet und am Anschluss an die Aufarbeitung wird es natürlich alles getestet, das Equipment, damit es den aktuellsten Qualitäts- und Fertigungsstandards entspricht.
Also auch hier wichtig, die Kunden der IBM können sicher sein, das ist IBM-Qualität, dafür steht ja auch das Unternehmen sehr, sehr stark. Ja. Wie gesagt, wir haben hoffentlich jetzt den Appetit geweckt, wir haben das Interesse geweckt. Wo können die Zuschauer und Zuschauerinnen denn mal reinschauen, was gerade heute konkret im entsprechenden Bereich der gebrauchten Hardware verfügbar ist? Wo kann man das denn entsprechend finden?
Ja, ich glaube auch, das ist sehr wichtig. Dieser Trend ist ja ein nachhaltiger Trend. Nachhaltigkeit ist nachhaltig sozusagen. Es ist nicht eine Sache, die ein kurzfristiger Hype ist.
Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Thema, das nicht nur in diesen Zeiten, sondern generell auch für die Zukunft bleiben sollte. Wir sollten auch in diesem Bereich über Nachhaltigkeit natürlich nachdenken. Bleibt gesund und bis bald mal wieder.
Vielen Dank, Stefan.
Und nun zu unserer Security-Kolumne auf Nummer sicher mit Lena und Ute. Unser Thema heute, Response-Strategien von Unternehmen. Nachdem meine beiden Kolleginnen in ihrer letzten Kolumne über die aktuelle Bedrohungslage rund um Cybersecurity, Cybersicherheit berichtet haben, geht es nun darum, wie sich Unternehmen darauf vorbereiten, wie sie sozusagen den Ernstfall eines Cyberangriffs üben können. Dazu haben die beiden sich Verstärkung geholt mit Luisa Heiduk, die die Incident Response Trainings vorstellt.
Herzlich willkommen zu unserer neuen IBM Security Reihe auf Nummer sicher mit Lena Reif
und Ute Liebhom. Ein herzliches Hallo an alle. Ja, in unserer vergangenen Folge hatten wir über die aktuelle Cybersecurity-Bedrohungslage gesprochen und heute sprechen wir nun über die Response-Strategien, das heißt auch, wie sich denn Kunden auf diese Bedrohungen denn überhaupt vorbereiten können. Und eine Strategie ist sicherlich, ein Incident-Response-Training durchzuführen, um sozusagen den Ernstfall zu üben. Und dazu haben wir unsere Kollegin und Expertin Luisa Heiduk eingeladen. Luisa ist Senior Client Experience Manager und IBM X-Force Command Team Lead für Europa. Ja, Luisa, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Und gleich schon mal die erste Frage. Wenn wir über ein Incident-Response-Training sprechen, erklär doch mal, warum denn Kunden an einem solchen Training teilnehmen sollten.
Ja, gerne. So, mein Team, nämlich das IBM Security Command Center Team, wir bieten Kunden weltweit Incident Response Trainings an, nach dem klassischen Konzept einer Cyber Range, was so viel bedeutet, wie dass wir reale Cyberangriffsszenarien in einem sehr sicheren Umfeld simulieren, um Unternehmen auf ihre vollständige Geschäftsantwort, nämlich die Reaktion auf eine Cyberattacke, vorzubereiten und diese auf die Aufgaben und die Herausforderungen, die dabei auf sie zukommen, aufmerksam zu machen und schließlich effektiv reagieren zu können. Während solcher Trainings werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einer Krisenmanagement-Umgebung zusammenarbeiten, um auf die unterschiedlichen Angriffe entsprechend zu reagieren und die Datenverletzungen von allen Aspekten her, nicht nur den IT-technischen, sondern aber auch zum Beispiel den rechtlichen oder PR-Dimensionen zu betrachten. Dadurch werden die Krisenreaktionspläne nicht nur getestet, sondern auch die Teilnehmer, vor allem Board-Level und C-Suite-Entscheidungsträger, darauf vorbereitet, wie sie im Fall der Fälle kommunizieren sollten. Gleichzeitig können Lücken in den Teams, aber auch in den Sicherheitskonzepten aufgedeckt werden, sowie die Kommunikationsabläufe innerhalb sowie außerhalb der Organisation getestet werden. Nun die Frage, warum das Ganze? Wir möchten aufzeigen, wie schnelle und praktizierte Entscheidungen dazu beitragen können, die Kosten und Risiken eines Cyberangriffs entsprechend zu minimieren. Daher ist unser Motto Train like you fight, um die Fähigkeiten von Unternehmen zu optimieren, schnell und effektiv auf Angriffe zu reagieren.
Okay, danke Luisa. Kannst du uns erklären, welche Szenarien es gibt? Das heißt, was bietet das IBM X-Force-Team an?
Sehr gerne. Das Command Center-Team ist ein multinationales, globales Team aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Qualifikationen und Skillset. Wir bieten unseren Kunden weltweit immersiv und sehr interaktiv gestaltete Trainingsszenarien an. Es handelt sich hierbei um Cybersicherheitsübungen für kritische Situationen, die je nach Kundenwunsch eher sehr technisch, aber auch sehr businessorientiert sein können. Es gibt hierbei vier Grundszenarien, nämlich die Cyber Threat Response Challenge, das Cyber Wargame, die Operation Red Escape und das Mind of a Hacker.
Das hört sich sehr, sehr spannend an. Wie finden die Trainings denn statt? Ist das ein virtuelles Format?
Ja, leider nun seit über einem Jahr finden unsere Trainings auch in einem virtuellen Umfeld statt. Nichtsdestotrotz ist unser Plan, noch wieder im zweiten Halbjahr 2021 mit unserer mobilen Cyber Range, nämlich dem Command Center Mobile Truck, in Europa wieder unterwegs sein zu können. Neben diesem haben wir auch noch eine physische Cyber Range in Boston, Massachusetts in den USA.
Jetzt haben wir ein gutes Bild, wie diese Trainings aussehen können und du selbst warst ja schon bei vielen Sessions dabei. Hast du eine Anekdote aus einer vergangenen Session oder was hat dich denn am meisten überrascht bis jetzt?
Ja, super Frage und sicherlich sehr, sehr viele. Ich möchte mich ganz gerne an die Zeit zurückerinnern, wo die Kundensimulationen noch im Truck stattgefunden haben. Nämlich da war es so, dass fast bei jeder Session, vor jeder Session, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen auf mich zukamen und mich gebeten haben, die Klimaanlage ein bisschen höher zu stellen bzw. abzustellen, um die Temperatur ein bisschen anzuheben. Woraufhin ich mehrfach erwähnen musste, dass dies leider nicht so einfach möglich ist, weil der Truck natürlich über seine eigene IT-Infrastruktur verfügt und ständig durch die Klimaanlage mit 10 Tonnen Kühlleistung gekühlt werden muss. Allerdings war das nach kürzester Zeit überhaupt kein Thema mehr. Sprich, die Kunden haben die empfundene Kälte nicht mehr lange wahrgenommen, weil mit dem Start der Cyberattacke stieg die gefühlte Temperatur im Raum binnen kürzester Zeit erheblich. Aufgrund von den kurzfristigen und schnellen Entscheidungen, die getroffen werden mussten zur Abwehr von den verschiedenen Cyberangriffen, sah ich nicht wenige Teams, die nach kurzer Zeit mit hochrotem Kopf versucht haben, die Situation wieder zu kontrollieren.
Vielen Dank, Luisa. Ich selbst habe noch keiner Response Challenge teilgenommen, aber alle Teilnehmer, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, waren vollauf begeistert. Falls Sie sich jetzt fragen, wie Ihr Unternehmen an einem Incident Response Training von IBM teilnehmen kann, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns, ein Training mit Ihnen aufzusetzen.
Ja, der Ertrag ist wirklich beeindruckend. Ich hatte das Glück, ihn in 2019, muss es gewesen sein, in Berlin zu sehen, damals beim IBM Pop-Up, also wirklich ein tolles Feeling, das da herrscht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man so eine Cyber-Attacke simuliert, dass man dann wirklich ins Schwitzen kommt. Also wir hoffen bald, dass der auch wieder auf die Reise geht und unterdessen die Empfehlung, sowas einfach mal virtuell auszuprobieren. Wir nähern uns dem Ende des heutigen Live-Magazins. Ich schaue voraus auf kommende Woche. Dort werden wir über die SYNC, die weltweite Konferenz der IBM, berichten. Das wird bestimmt interessant. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr, wenn Sie wieder zuschalten würdet. Bis dann, gesund bleiben und die Sonne genießen. Ciao.
Hallo zusammen. Sie haben bestimmt schon von dem großen Potenzial gehört, dass man sich von Quantencomputern verspricht. Das Thema ist für Sie aber noch nicht ganz greifbar. Wir von IBM in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin stellen Ihnen vor, wie man mit Spielen, sogenannten Serious Games, in das Thema Quantencomputing einsteigen kann. So kann man bereits in diesem Kontext das Potenzial von Quantencomputern erfahren. Außerdem werden wir Ihnen zeigen, wie Sie selber ein funktionales Modell eines Quantencomputers, einen sogenannten Raspberry, zu Hause bauen können. Interesse? Dann schauen Sie sich gerne unseren Beitrag zum Thema Exploring Quantum Computers from Serious Games to Building Your Own Quantum Computer Model an der Think 2021 an.